Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Das ist eine besondere Folge. Es handelt sich diesmal wieder um ein Interview. In Zukunft wird es noch mehrere Interviews auf dem Podcast geben. Das ist ein ganz besonderes mit der lieben Melanie vom Weingut Bickel-Stumpf. Bleibt am Schluss dran, dann bekommt ihr noch ein paar Informationen mehr, wie ihr denn das Weingut Bickel-Stumpf findet, wo es die Weine gibt und so weiter und so fort. Also nach dem Interview nicht gleich ausschalten, sondern noch kurz dranbleiben, dann kriegt ihr noch ein paar extra Infos, wenn ihr die denn möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Weinstein-Podcast auf Tour. Ich bin Jan und ich begrüße euch zu dieser besonderen Weinstein-Folge, denn wir sind hier im Frankenland, im schönen Frickenhausen am Main, bei der Melanie vom Weingut Bickel-Stumpf. Und heute unterhalten wir uns ein bisschen über das Weingut, über Franken und den VDP. Und damit möchte ich dich herzlich willkommen heißen. Melanie, hallo.
Hallo, Jan-Erik. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und wir freuen uns immer sehr, wenn Leute sich auf den Weg nach Franken machen.
Schön. Ja, der Weg war sehr schön, durch die Weindörfer an den Weinhängen vorbei, hier ins mittelalterliche Dorf. Es war sehr schön, hat Spaß gemacht, hierher zu fahren und auch das Weingut, wir haben ja schon eine kleine Mini-Tour gemacht, gefällt uns sehr gut.
Ja, es ist alles sehr mittelalterlich hier, es ist wirklich wunderschön, das muss man echt sagen. Ja.
Auch jetzt, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber die Sonne hat eben wunderbar geschienen, richtig, richtig schick. Ja, Melanie, sei bitte so nett und stell dich vielleicht unseren Zuhörern und Zuschauern einfach mal kurz vor, damit die auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Ja, also ich bin Melanie, ich gehöre zum Weingut Bickel-Stumpf. Das hier ist mein Heimatweingut, ich bin hier groß geworden, zusammen mit meinem Bruder Matthias, und gegründet haben das Weingut meine Eltern. Wie man vielleicht vermuten kann, eben aus zwei Familien heraus. Meine Mama ist die ehemalige Frau Bickel, mein Vater ist und war der Herr Stumpf, beide kommen aus unterschiedlichen Weinorten, die 35 Kilometer voneinander entfernt sind, aber natürlich in Franken. Auch beide Orte oder beide Weingüter waren am Main oder sind auch noch am Main gelegen. Und als die beiden sich kennenlernten, haben sie beschlossen, irgendwann natürlich zu heiraten, und haben dann nicht nur geheiratet, sondern auch beide Familienweingüter fusioniert. Und seit 1976, seit der Hochzeit meiner Eltern, heißt das Weingut eben Bickel-Stumpf. Wir Kinder sind hier groß geworden, und im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass wir recht unterschiedliche Talente haben. Mein Bruder ist der Handwerker, der Landwirt, der sehr, 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 sehr intensiv mit Weinmachen beschäftigt ist. Ist auch ein unglaublich guter Landwirt. Wir sind sehr, sehr intensiv der Auffassung, dass die Weine, die Güte der Weine und die Tiefe der Weine im Weinberg ihre Basis findet. Also wir sind eher Landwirte als Kellerwirte. Ich war und bin mit zwei linken Händen auf die Welt gekommen und war deshalb unglaublich unterschiedlich. Und ob dieser Unterschiedlichkeit haben wir schon in den frühen 20er Jahren beschlossen, das Weingut gemeinsam zu machen. Der eine eben die Kommunikation, die Vermarktung, die betriebswirtschaftliche Komponente, und der andere kann sich damit eben aufs Wein machen oder aufs Wein werden, wie wir sagen, konzentrieren.
Ich verstehe. Du sagst, es ist jetzt frühe 20er Jahre, das ist schon
ein bisschen. Da waren wir, ja, ist ein bisschen her. Da waren wir Anfang 20. Da haben wir das uns überlegt, umgesetzt in die Tat, haben wir es erst, als ich dann 2012 kam, wieder zurück aufs Weingut kam. Das war dann mit 33. Genau.
Ich wollte jetzt gar nicht aufs Alter.
Nein, alles gut. Sorry. Ja. Also wir haben glücklicherweise unsere Erfahrungen sammeln dürfen und können. Lag vor allem daran, dass unsere Eltern fit und noch in der Verantwortung standen. Es gibt ganz andere Biografien, dass einfach Kinder, die landwirtschaftliche Betriebe erben, sehr, sehr viel schneller kommen müssen, weil es einen Todesfall gegeben hat und so weiter. Und Gott sei Dank ist uns das nicht widerfahren. Es ist vor allem auch im Augenblick so, dass wir das große, große Glück haben, dass unser Vater ich glaube, dieses Jahr in seinen 54. Weinherbst kommt. Das ist ein wandelndes Lexikon. Mhm. Der hat eine unglaubliche Erfahrung. Und trotzdem, mein Bruder, ja, mit seinen 37 auch nicht mehr so ganz ein kleines Greenhorn ist, sondern auch schon so ein bisschen Erfahrung hat. Und die Kombination ist für die, für die Herausforderungen der nächsten Jahrgänge, die wir jedes Jahr aufs Neue haben, unglaublich wichtig. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf und das ist für uns ein großartiger Schatz.
Ja, du hast jetzt schon quasi dieses Generationenweingut angesprochen, dass ihr länger besteht. Mhm. Auch die Fusion mit der Ehe ist ja eigentlich ein Symbol. Ja, ich glaube, Autos und auch Schiffe werden verheiratet, wenn die beiden Teile zusammenkommen. Also Hochzeit hat immer irgendwie auch was von Fusion, von Dinge kommen zusammen, die zusammengehören. Mhm. Wie würdest du das jetzt in eurer heutigen, also in die Gegenwart transportieren? Mhm. Oder wie transportiert ihr diese Historie mit in eure Weingegenwart? Mhm.
Also ich glaube, wir haben tatsächlich in jeder Generation eine gewisse Aufgabe. Mein Vater und meine Mutter, die haben sehr hart daran gearbeitet, dass die beiden Lagen, die sie ererbt haben oder die ihre Eltern entwickelt haben, erhalten bleiben. Unser Vater war immer ein pendelnder Winzer. Der ist immer nach Tüngersheim gefahren. Ich habe ja schon gesagt, es sind 35 Kilometer ja. dazwischen und es ist auch Würzburg dazwischen. Mhm. Das heißt, du musst durch die Stadt fahren. Ich bin in Würzburg zur Schule gegangen und in den Weinlesemonaten hat man in Würzburg immer wieder Unimox gesehen, des Hofkellers, des Bürgerspitals und des Julespitals. Sie fuhren im Kreis und ein kleiner Bickelstumpf-Unimog ist da auch immer durch die Stadt gefahren. Das war mein Vater. Ja. Also du siehst daran, das war ganz schön aufwendig, das Erbe zu erhalten. Und mein Vater ist ein unglaublich fleißiger Mann. Aber heutzutage gilt es eben, diese beiden Unterschiedlichkeiten, die uns gegeben sind, aufrechtzuerhalten. Bedeutet, wir haben uns relativ früh, und das war schon bevor wir das Weingut geentert haben, sage ich jetzt mal, bevor wir wieder zurückgekommen sind, ganz klar auf den Silvaner fokussiert, mhm. weil wir glauben, dass das ein tolles Vehikel ist, um die Lagen und die Steine, die es hier gibt, ins Glas zu bringen. Also der Silvaner ist sozusagen unser Transporteur. Jetzt im Silvaner die Unterschiedlichkeiten der beiden Ortschaften, aber auch die Unterschiedlichkeiten der Güter in den Weinbergen, also die ersten Lagen, die großen Lagen herauszuarbeiten, das ist jetzt unsere Aufgabe.
Ja, das klingt nach einer Herausforderung. Wie würdest du denn beide Weinorte, beide Weinbaubetriebe beschreiben? Weil du sagst, sie sind beide sehr unterschiedlich. Was macht denn den einen und den anderen aus und wie ist euer Konzept, das zusammenfließen zu lassen?
Also wir haben deshalb auch eine Lagenkarte erstellt, wie du siehst hier. Und du siehst an dieser Lagenkarte zunächst mal, dass die Weinberge ganz unterschiedlich zum Fluss ausgerichtet sind. Also das ist eher nach Norden ausgerichtet. Du siehst in Freckenhausen, dass der Main, wir sind an der Südspitze des Main-Dreiecks, für 3 Kilometer einfach von Ost nach West fließt. Und diese Weinberge sind sehr, sehr nah am Main. Es ist eine kleine Straße, die Weinberge vom Main trennt. Und dann geht es relativ steil nach oben. Das heißt, diese Weinberge haben im Sommer von morgens 5 Uhr bis abends 22 Uhr Sonne. Es gibt keine Beschattung und in Jahren wie 2015 und 2018 haben wir natürlich da auch auf Regen gewartet. Ja. 2003 im Übrigen auch. Mhm. Ne? Wir haben hier ein großes Glück. Der Grundwasservorrat des Ortes Freckenhausen liegt unter den Weinbergen. Okay. Und wenn die Weinberge alt genug sind, sind die zum Teil in der Lage, sich gut zu versorgen. Ja. Also wir hatten da jetzt in den letzten Jahren wirklich großartige Weine geerntet, die aber tatsächlich eher in einem fast mediterranen Kleinklima aufgewachsen sind in so heißen Jahren. Also der Weinberg hier in Frickenhausen oder die Lagen hier in Frickenhausen sind grundsätzlich eher üppiger, cremiger, haben auch wirklich so ein gewisses salzige Struktur, aber sind unglaublich ausladend. Ganz, ganz früher, unsere ältesten Kunden sagen immer noch, und das ist ein schreckliches Wort, aber eigentlich beschreibt es ganz gut, das ist ein Maul voll Wein.
Maul voll Wein, ja.
Weißt du, was ich meine? Ne? Das ist also, es strömt durch deinen ganzen genau. Mund und ist sofort da, sehr präsent. Im Gegensatz dazu gibt es in Tüngersheim Weinberge, die siehst du hier auf der Lagenkarte, die sind sehr viel weiter weg vom Main. Mhm. die Ausrichtung zum Wein ist auch eine komplett andere. Also diese vorderen Weinberge schauen eher nach Südwest.
Ja.
Das heißt, um Süd-Süd-Lagen zu kommen, musst du hier in die Seitentäler rein. Siehst du, die Top-Lagen sind auch Süd-Süd-Lagen. Also hellrot ist erste Lage, dunkelrot ist große Lage, grün ist Ortswein, Village. Und da haben wir die Chance und auch die Möglichkeit, sehr viel feinere und filigranere Weine zu machen. Die sind oft ein kleines bisschen schlanker. Mhm. Wir haben oft eine etwas ausgeprägtere Säure, nicht analytisch, sondern im Mundgefühl. Und sind unglaublich, also da erstaunt es mich jedes Mal aufs Neue, wie ein Silvaner fast Rieslingartig wirken kann. Aber es ist ein Silvaner. Ja. Also wir haben die ja nicht ausgebaut, dass sie Rieslinge sein sollen, sondern das sind echte Silvaner. Und die haben gerade gestern in Düsseldorf, habe ich wieder einen 2016er Silvaner Rotlauf getrunken.
Ja.
Krass, da haut es mich von den Socken. Aber das sind nicht die Anfängerweine, muss man auch dazu sagen. Die sind sehr, sehr speziell. Und da ist es so, dass mein Bruder ja selber sich sozusagen auf eine Reise begeben hat, die noch nicht beendet ist. Also wir glauben, dass wir sehr viel mehr noch mit den Silvanern machen können, dass wir sehr viel mehr noch mit den einzelnen Lagen machen können, dass wir sehr viel mehr noch Silvaner ganz pur als Steinwein ausbauen können. Und auf diesen Weg haben wir uns gemacht. Zum Teil sind die Weinberge, die wir heute als Silvaner anpflanzen, eben auch nicht mehr die üblichen Klone, sondern wir gehen zurück auf die Urklone, die rebgenetisch unverändert oder weitestgehend unverändert sind. Wir haben da großes Glück, dass die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Verzüchern ist und wir einen engen Draht haben. Also das ist auch ein Teil der Familiengeschichte. Meine Eltern haben sich da kennengelernt. Mein Bruder hat tatsächlich seine Ausbildung gemacht. Ich hätte das nicht gemacht, weil der Ruf der Eltern geht ja immer voraus, aber mein Bruder war da, der hat es super hingekriegt. Und Papa ist im Augenblick der Vorsitzende der Alumni-Gesellschaft dort. Das heißt, diese Lehranstalt ist für uns besonders wichtig, weil die eben solche forscherischen Tätigkeiten uns Winzern abnimmt, die wir überhaupt gar nicht in unser Leben unterbringen. Das heißt, wir werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren in der Hoffnung noch authentischere und klarere Silvaner zu bekommen.
Habt ihr schon begonnen damit? Oder?
Ja, 2010 wurde der erste Weinberg gepflanzt, nur du weißt ja selber, so ein Weinberg, der richtig gut ist, das entsteht nicht in 5 Jahren, sondern natürlich, da brauchen wir 10, 15, 20 Jahre.
Aber der Grundstein ist gelegt.
Der Grundstein ist gelegt.
Mhm. Jetzt gerade hast du gesagt, da sind Weine jetzt gerade hier im Rotlauf, wo du sagen würdest, es ist kein Anfängerwein.
Nein.
Nichtsdestotrotz sind die Weine in der Region, sagst du, feiner, eleganter. Wie würdest du denn einem Weinanfänger beschreiben, warum das so ist? Was macht denn diese Lagen dafür, zeichnet sie aus, damit sie solche feine Weine hervorbringen, jetzt im Gegensatz zu den etwas intensiveren, körperreicheren Weinen hier in Frickenhausen?
Also ganz genau weiß ich das nicht. Das ist erfahrungswert.
Ja, klar.
Aber ich nehme mal an, das ist die Ausrichtung zum Main, das ist die Ausrichtung zur Himmelsrichtung. Und wenn du in unterschiedlichen Jahreszeiten in die Weinberge gehst, spürst du schon auch, was mit den Weinbergen da passiert. Mhm. Also das ist natürlich, wir können nur von dem Resultat reden. Und wir wissen, die Weine von Tüngersheim, das ist die Erfahrung, was ich vorhin gesagt habe, mein Vater, der ist ja Gott sei Dank einfach tief erfahren, sind immer eher in diese Richtung. Die entwickeln sich immer eher in die schlankere Richtung. Okay. Und die Weine in Frickenhausen sind halt die Buchtbrummen, die üppigen. Mhm. Und natürlich, wahrscheinlich liegt es tatsächlich an der Sonneneinstrahlung, an der Hitze, die dann entsteht, oder auch an der Belüftung. Hier in Tüngersheim haben wir einen Wald hinter den Weinbergen, der ist, da kommt relativ viel Luft rein. In Frickenhausen ist das eher, also da ist in den Sommermonaten ist es schon eher so, dass wir sizilianische Arbeitszeiten haben, also tagsüber eher nicht und dann in den frühen Morgenstunden bis spät abends, bis die Sonne untergeht, genau. Das könnte die Grundlage sein, aber das ist halt am Ende das letzte bisschen Alchemie, was noch im Wein steckt. Also das ist ja das, was uns fasziniert. Und man muss es ausprobieren. Das ist für uns relativ wichtig und das ist, macht uns immer sehr demütig. Wir sind eben keine Manufaktur. Mhm. Du hast einen Schuss im Jahr, du entscheidest einmal, wann holst du den Wein, welche Trauben holst du da raus, was machst du mit denen, wie vergärst du die? Und wenn du merkst, das war ein Fehler, musst du jetzt 12 Monate warten, bis du es nochmal probieren kannst. das ist die Erfahrung, die man hat. Und man kann auch nicht zurückbauen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Und du sprichst schon an, ja, das Weinmachen und welche Regularien ihr an euch selbst stellt. Mhm. Gleichzeitig seid ihr auch ein VDP-Weingut. Mhm. Das heißt, ihr habt auch Regularien, die ihr erfüllen müsst. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, der VDP ist etwas, das viele Weintrinker nur von dem kleinen Adler kennen, aber wenig Verbindung dazu haben, was, was es eigentlich ist. Ja, es gibt auch so, ich sag mal, einen bösen Ruf, dass es heißt, ja, VDP-Wein kostet immer einen Euro mehr und das ist es schon. Ja.
Ist ja auch richtig so.
Also ja, natürlich, aber ich glaube, die wenigsten wissen, warum. Ja, genau. Ja, und vielleicht könntest du mal in die Richtung gehen und erklären und vielleicht
Na klar. Also im Grundsatz ist es so, dass der VDP der Verband der deutschen Naturweinversteigerer war. Also der hat sich 1910 gegründet aus diversen Regionalverbänden, die es damals schon gab. Wir sind auch heute noch föderativ strukturiert. Mhm. Aber für den Weintrinker das Wichtigste ist, dass zu einem VDP-Weingut eine Hofstelle, eine Landwirtschaft und eine Veredelung gehört. Das heißt, alle Weine, die mit dem Adler auf der Kapsel ausgestattet sind, kommen aus eigenen Weinbergen. Mhm. Die sind nicht zugekauft als Traube, nicht als Most und auch nicht als Wein. Das ist der Grundsatz. Wir wollen, oder ein VDP-Weingut möchte gerne vom Pflanzen der Rebe bis zum Verkaufen der Flasche alles in einer Hand haben. Und das ist das Qualitätsversprechen. Das ist natürlich relativ aufwendig. Landwirtschaft ist aufwendig. Klar. Und wenn man jetzt kommen wir auf die Preise, wenn man jetzt überlegt, dass viele VDP-Weingüter in Steillagen arbeiten, es kommt natürlich auf die Region an, aber bei uns ist das jetzt auch tatsächlich ein Thema, dass viele VDP-Weingüter, wenn nicht ökologisch oder biodynamisch, sehr integriert arbeiten, bedeutet mir sehr viel Handarbeit. Also wir haben in unseren Weinbergen ab April eine stetige Handarbeit. Da laufen immer Leute durch, die Pflanze pflegen und das soll mit der Hand gemacht werden. Und in unserem Fall ist es so, dass wir 100% mit der Hand lesen, weil wir selektionieren. Dann ist vollkommen klar, dass so ein Produkt, was im Prinzip ein Manufakturprodukt ist, sehr, sehr viel teurer sein muss als ein industrialisiertes Lebensmittel, was auch geht. Denn die Leute, die bei uns arbeiten, kommen glücklicherweise sehr, sehr weite Strecken hierher, um für uns zu arbeiten. Ohne die könnten wir einpacken. Die 100% Handlese können wir nicht machen. Wir sind super dankbar, dass sie da sind. Es ist ein riesentolles Team und die sind auch jetzt schon seit 15 Jahren mehr oder minder der gleichen Konstellation bei uns. Das heißt, ohne das ist es überhaupt nicht möglich, solche Weine zu machen. Mhm. Und ich möchte den Leuten bitte nicht 5 Euro zahlen müssen. Was soll das, ja? Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Arbeit überhaupt gemacht wird. Und wieso soll diese landwirtschaftliche Arbeit weniger wert sein wie, weiß ich nicht, irgendeine andere Arbeiten? Klar. Ne? Bedeutet aber für uns auch, dass wir als Weingut dafür sorgen müssen, dass wir entsprechend bezahlt werden für die Flaschen Wein, weil wir das auf wirtschaftlich gesunden Beinen in die nächste Generation bringen wollen. Ja. Das ist unser Anspruch. Wir haben nicht unendlich viel Wein. Das macht's gut. Also wir haben natürlich nicht so einen riesen Marktdruck. Aber wir müssen natürlich erzählen, warum die oder auch kommunizieren, warum diese Weine jetzt ein bisschen teurer sind wie die, die man beispielsweise im Supermarkt sieht. Und das ist halt wie bei jedem Lebensmittel heutzutage. Und da haben wir in Deutschland eine total komfortable Situation als Verbraucher. Es gibt industrialisierte Sachen und es gibt Manufaktursachen. Das ist beim Fleisch, das ist bei den Eiern, das ist beim Wein das Gleiche. Du darfst dich entscheiden, was du kaufst. Und somit sind wir eigentlich auch ganz glücklich, dass es tatsächlich seit Jahren einfach Kunden gibt, die bereit sind, die 1, 2, 3 Euro mehr für die Flasche Wein auszugeben. Sonst könnten kleine Familienweingüter wie wir, und von denen gibt es ja viele, einfach zumachen. Klar. Das ist ja, das brauchst ja jemanden, der dir das abkauft, um dein Geschäft weiter laufen zu lassen. Aber da sind wir tatsächlich, haben wir schon gemerkt, dass wir einfach eine aufgeklärte Trinkerschaft haben, an die wir den Wein verkaufen. Das ist großartig auch für uns.
Das ist schön, dass es die gibt. Ja, gerade wenn man sich in Deutschland umschaut und ja der Pro-Kopf-Preis oder was die Leute bereit sind zu zahlen, in der Masse unter 3 Euro liegt pro Flasche, ist es ja wunderbar, dass es dann doch die Käuferschicht gibt, ja, die wirklich Naturprodukt und Handarbeit noch bezahlen möchte. War das für euch auch Grund, dem VDP beizutreten? Seit wann seid ihr Mitglied?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube so seit 1980. Okay. Also der Grund, warum mein Vater sich dem VDP angeschlossen hat, also vorher gab es übrigens die selbstvermarktenden Betriebe und die sind dann in den VDP, aber das ist alles Geschichte, war eine Hinwendung zur Qualität. Mhm. Das war ein ganz klares Statement. Das hat mein Vater beschlossen. Da waren wir einfach noch zu klein, da konnten wir natürlich nicht mitreden. Der hat sich überlegt, nee, ich muss jetzt aufpassen und ich muss jetzt zum Beispiel Trauben rausschneiden, Grünlese. War in den frühen 80er Jahren dann plötzlich ein Thema. Ich muss jetzt den Ertrag reduzieren, um bessere Weine zu machen. Und damals fing das an mit dem... mit den Weinwettbewerben, dass Weine verkostet wurden, die wurden dann bewertet und so weiter. Ne? 1994, glaube ich, kam dann irgendwann der Gourmillot raus. Also das hat in den 80er Jahren begonnen, tatsächlich mit so einem Wettbewerbsgedanken. Ja. Ich möchte jetzt einen besseren Wein machen. Und das war Teil des VDP, genau. Mhm. Wir Kinder sind dann aufgewachsen, wir haben sozusagen den VDP eigentlich mit der Muttermilch aufgenommen, weil wir genau in diesem Gedanken auch, wir haben natürlich viel mit unserem Vater gesprochen und unserer Mutter, in dem Gedanken sind wir auch aufgewachsen, dass wir sagen mussten, nee, wir müssen jetzt auf diesen Lagen sehr, sehr gehaltvolle und wertvolle Weine produzieren. Mhm. Und das geht nur mit reduzierter Ertragsmenge und so weiter. So war das.
Ja. Vielleicht kannst du da auch noch eingehen auf die Lagen. Ja, wir haben Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine. Mhm. Ja, wie seht ihr denn diese in eurer Produktrange? Ja, was machen die für euch aus? Welche Konsumenten sprecht ihr mit welcher Kategorie sozusagen an? Mhm. Denn beim VDP ist ja gerade diese Klassifizierung ja etwas, was besonders ist, zumindest in Deutschland. Wir kennen es aus Frankreich.
Nicht. Ja, eigentlich nicht. Also es ist tatsächlich historisch so, dass diese Einteilung in unterschiedliche Güter bei den Lagen war was in Frankreich aufgekommen ist, aber auch in Deutschland. In Deutschland ist das, wenn ich mich recht erinnere, historisch einfach verpasst worden, weil wir zwei Weltkriege hatten. Mhm. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg das einfach nicht mehr von Relevanz war. Also es war aber tatsächlich so, gerade in den Gebieten, die preußisch waren, also die Mosel und so weiter, die hatten ja Steuerkarten, weil unterschiedliche Steuersätze auf unterschiedliche Lagen galten. Das haben wir hier in Franken nicht, weil wir ja immer bayerisch waren und da war es anscheinend nicht von Relevanz. Aber dieses System, dass man Weine nach Lagen einteilt, das gab es schon immer. Mhm. Wir haben halt im vergangenen Jahrhundert, sind wir in der Weinwirtschaft in der Deutschen nie so wirklich dazugekommen.
Ja.
Sonst drum sind uns die Franzosen da jetzt um die 100 Jahre voraus. Aber es macht Sinn. Begonnen hat die Arbeit an der Klassifikation 1990, als Prinz Salm VDP-Präsident wurde. Und wie du siehst, ist ja immer noch nicht beendet. Also das ist ein Generationenprojekt. Aber wir sehen auch, dass nicht nur VDP-Weingüter sich diesem System anschließen, weil es Sinn macht und weil es einfach transparent ist für die Kunden. Je enger die Herkunft, desto höher ist die Qualität. Das heißt, ein Weinberg, aus dem große Gewächse kommen, den kannst du sozusagen abgehen. Und du kannst auch mit dieser, deshalb haben wir diese Lagenkarte auch erstellt, du kannst mit dieser Lagenkarte hier jetzt loslaufen, du läufst 10 Minuten und stehst mitten in unserem Mönchshof und kannst dir genau angucken, wo endet der und wo beginnt der. Mhm. Und diese Transparenz war für uns VDP-Winzer wichtig.
Genau. Und vielleicht kannst du dann auf euer Weinsortiment eingehen. Du hast jetzt schon den Mönchshof angesprochen, das ist jetzt große Lage für große Gewächse. Mhm. Aber welchen Wein würdet ihr denn jemandem empfehlen, der, sag ich mal, ein bisschen jünger ist, sich für Wein interessiert, noch einen schmalen Geldbeutel hat, wo würde man bei euch vielleicht starten? Wahrscheinlich mit dem Silvaner, natürlich.
Immer.
Aber ja, wo würdest du sagen?
Was ist denn ein schmaler Geldbeutel?
Ich sag mal so um die 10, ein bisschen weniger.
Gibt's leider nicht.
Gibt's nicht bei euch?
Nein.
Okay, wo startet ihr, in welchem Segment?
Bei 10 Euro.
Bei 10 Euro,
genau. bei 10 Euro für den Silvaner Gutswein, wobei ich schon empfehlen würde für jemanden, der sich eintrinkt in den Silvaner, mit den Ortsweinen zu beginnen. Ja. Die sind sehr viel definierter und du kannst, bei uns heißen die Ortsweine Muschelkalk oder Buntsandstein, also respektive aus Düngersheim der Buntsandstein, aus Frickenhausen der Muschelkalk. Du kannst mit diesen beiden Weinen Stein erschmecken. Mhm. Und wenn du jetzt die Geduld hast oder das Glück, dass ich noch welche zu verkaufen habe, einen 2 Jahre alten zu erwischen, dann wird es noch viel deutlicher im Geschmack.
Ja. Mhm. Also schon wirklich Terroir betont, schon beim Ortswein. Mhm.
Finde ich schon, ja. Das, also da geht es jetzt nicht so sehr darum, einfach eine Flasche Wein zu trinken, sondern schon sich reinzuschmecken. Ja. Und wenn das sein soll, dann würde ich allerspätestens beim Ortsweinstopp machen, genau. Ja, also da kann man sich eintrinken und dann müsste man sich neben unsere Silvaner noch einen, um das fränkische Bild komplett zu machen, einen Silvaner vom Käuper besorgen, von einem guten Kollegen. Und dann kannst du dich von West nach Ost trinken. Das ist sehr, sehr spannend und machen wir auch manchmal mit den Kollegen. Das ist echt super.
Also würdest du auch jedem Weinenthusiasten empfehlen, sich mal von durch die Himmelsrichtung quasi durchzutreten?
Klar. Klar, du kannst ja am Main entlang fahren und dann kehrst du rechts und links ein und kaufst dir da mal ein paar Silvaner. Ich würde beim Silvaner bleiben, weil das einfach die Rebsorte ist, mit der wir Franken uns am meisten beschäftigen.
Ja, woher kommt das eigentlich? Kannst du da was zu was sagen? Was macht den Silvaner für dich so besonders? Du hast eben schon über die verschiedenen Arten des Ausbaus gesprochen, aber was ist so toll an Silvaner, dass ihr sagt, wir widmen uns fast völlig diesem einen Wein?
Weil er in der Lage ist, seine Lagen gut zu transportieren, wenn du ihn entsprechend behandelst. Das ist eine Eigenschaft, die hat nicht nur der Silvaner, die hat zum Beispiel auch der Riesling. Mhm. Aber bei uns ist der Silvaner halt schon immer beheimatet. Wir beschäftigen uns mit der Rebsorte schon sehr lange. Und das sind ja nicht nur die Winzer, das sind ja eben, wie ich vorhin auch angesprochen habe, die Lehranstalten. Das sind die Rebschulen. Da kommt ja Kompetenz zusammen. Mhm. Und deshalb macht es für uns gar keinen Sinn, jetzt anzufangen, Rieslinge zu pflanzen oder das Gleiche mit Riesling zu machen. Es ist aber auch so, dass wir das Glück hatten, dass unsere Großeltern hier Silvaner gepflanzt haben, wir jetzt über knapp 50-jährige Weinberge verfügen. Super. Du kannst, und das wirst du in Trier studierend gemerkt haben, da sind einige echte Schätze, die sind aber sehr, sehr alt. Ja. Und die kann man nicht einfach reproduzieren.
Mhm. Toll. Also gerade jetzt, wenn wir dann über Lagen und über Stein sprechen, hast du es auch schon gesagt, über Terroir, wir haben jetzt Buntsandstein, Muschelkalk, vielleicht kannst du dazu noch irgendwie was sagen, was den Muschelkalk oder den Buntsandstein so ausmacht. Das sind nun mal die Gegebenheiten, die ihr habt. Mhm. Aber du hast eben schon gezeigt, das Mauerwerk wird teilweise hier schon aus den Gesteinen gemacht. Was verbindet ihr hier in Frickenhausen oder in Düngersheim mit diesem Gestein und was macht es mit dem Wein?
Also auch das, die Gesteinsarten stehen bei uns auf der Flasche hauptsächlich als Repräsentanten einer komplett unterschiedlichen, eines komplett unterschiedlichen Kleinklimas. Mhm. Also es ist ja nicht nur der Stein, der den Wein anders macht, sondern es sind tatsächlich die Lagen, die unterschiedlichen Standorte. Und da steht einfach der Buntsandstein repräsentativ für alles, was in Düngersheim anders läuft als in Frickenhausen. Okay. Außer der Winzer natürlich, das ist in unserem Fall sehr besonders. Und der Weinkeller, der auch noch an einem Platz ist. Also die beiden Weine wachsen an 35 Kilometer auseinandergelegenen Orten, aber sie werden im Keller direkt nebeneinander gelagert. Also die Weinwertung ist dann schon nah beieinander, weil wir nur über einen Keller verfügen.
Spannend.
Genau, genau. Unterschiedlichkeit, das weiß ich eben auch nicht. Also natürlich werden Mineralien aus dem Stein herausgezogen, aber wie genau das abläuft und wie viel davon dann im Wein landet, das ist wieder das Stückchen, was eigentlich auch nicht relevant ist zu erforschen, weil wir kennen ja die Results.
Genau.
Sozusagen.
Ja, zielorientiert.
Genau. Und wir kennen die ja auch seit Generationen. Das ist übrigens auch ein Thema, dass wir so seit 10 Jahren immer bei uns mitschwingt. Das ist auch ein großes VDP-Thema, gereifte Weine.
Ja.
30 Jahre alter, trockener Silvaner haben wir verkostet Anfang 2013, glaube ich. der ist vergessen worden. Also vor 30 Jahren oder 30 Jahre davor hat man jetzt noch nicht trockene Weine eingelagert, um sie dann in 30 Jahren in Vertikalen zu bringen.
Quasi ein Kellerfund sozusagen.
Genau, ja, das war ein Kellerfund und wir haben den geöffnet und haben halt gesagt, ja, das kann ja eigentlich nicht besonders toll sein. Und tatsächlich war es aber so, dass wir den Wein geöffnet haben. Es gab kaum mehr Nase, aber der hatte dann eine richtig gute Struktur und wir haben dann einfach abends gefäschpert und wir haben dann auch gesagt, bei einer Flasche müssen wir das jetzt aufmachen, weil es lohnt ja nicht, ja, ja, das irgendwie aufzuheben. Aber uns hat interessiert, was passierte mit dem Wein die letzten 30 Jahre. Und der hatte eine gute Struktur, der stand gut da und plötzlich war die Flasche leer beim Abendessen. Weißt du? Und wenn dann irgendwie fünf Leute am Tisch sitzen, plötzlich die Flasche leer ist, dann kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Das ist für uns ein großes, großes Thema, was uns in den nächsten Jahren auch begleiten wird, dass wir jetzt oder die letzten 10 Jahre vorbereitet haben. Wir werden vor allem die großen Gewächse, aber auch die ersten Lagen vom Silvaner vertikal probieren. Und das macht großen Spaß. Und da lernen wir Winzer auch sehr, sehr viel. Ne? Und das ist dann die Erfahrung, die wir vielleicht an unsere Kinder weitergeben können.
Total gut. Jetzt hast du es schon angesprochen. Ja, das ist das euer nächstes Projekt. Ihr habt schon über die über eure Klone gesprochen, was jetzt in Zukunft anlaufen wird. Ihr werdet mit gereifteren Weinen experimentieren, davon lernen. Wie siehst du den Ausblick jetzt in die Zukunft, sowohl von Frankenwein als auch von euch? Was plant ihr für die Zukunft? Was sind deine Hoffnungen vielleicht für die nächsten Jahre in der Weinszene oder für euch speziell?
Du meinst hier in Deutschland? Ich hoffe, dass der Silvaner ein bisschen anerkannter wird. Also ich habe gestern auch erst wieder gemerkt, als wir in Düsseldorf waren, also so richtig Bock auf Silvaner hat, haben die Einkäufer noch nicht, weil es halt einfach noch nicht so die Nachfrage ist. Also Silvaner muss man immer aktiv anscheinend verkaufen. Meine Hoffnung ist, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dass jeder Sommelier und jeder, der sich mit Wein beschäftigt, weiß, ich brauche einen Silvaner auf der Karte, weil es einfach ein toller, toller Essensbegleiter ist. Das ist der Essensbegleiter für uns, wenn ihr jetzt hier in die Wirtschaften geht und eine Bratwurst esst, eine handwerklich gemachte, dann muss da ein Silvaner dazu. Aber das gilt schon auch auf jeden Fall für ganz Deutschland aus unserer Sicht. Man muss aber sagen, dass wir natürlich ein kleines Gebiet sind und es gibt einfach mehr tolle Riesling-Winzer als Silvaner-Winzer. Das ist einfach es ist einfach so, weil wir halt uns hauptsächlich auf Franken beschränken. Klar. Aber da werden wir weiter dran arbeiten und ich habe eigentlich auch keinen Stress damit, weil ich glaube, ehrlich gesagt, immer daran, und das ist so ein Leitsatz von mir, guter Stoff findet seinen Trinker. Das wird schon klappen, irgendwie. Und dann kommt natürlich hinzu, dass wir nicht riesige Mengen an Silvaner haben, sondern das ist schon verteilt. Aber wir müssen immer wieder erklären, und ich finde es immer wieder erschreckend, dass es Leute gibt, die tatsächlich im Weineinkauf sind und noch nie einen gescheiten Silvaner getrunken haben oder überhaupt nicht wissen, was macht denn diese Rebsorte so eigentlich? Also die haben unglaublich viel Wissen, aber da fehlt es ein bisschen und da müssen wir natürlich dann dran arbeiten, ist doch klar.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Guter Stoff findet seinen Trinker. Vielleicht noch als Appell an die Zuhörer und Zuschauer, trinkt mehr Silvaner, am besten von Bickelstumpf.
Nee, also auch von vielen von unseren Kollegen, aber er trinkt Silvaner, das ist hauptsächlich wichtig. Genau, schön. Genau.
Danke fürs Interview, Melanie.
Danke sehr, danke sehr.
Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Melanies Weine zu probieren, dann schaut doch auf www.bickel-stumpf.de vorbei oder checkt @bickelstumpf bei Facebook und Instagram. Dort findet ihr noch mehr Infos zum Weingut und zu den Weinen. Wenn ihr den Wein kaufen möchtet, schaut gerne auch bei winetory.net vorbei. Mit denen habe ich zusammen in Kooperation dieses Interview geführt und dort findet ihr auch ein paar Verkostungsvideos zu den Weinen, die es dort auch zu kaufen gibt. Es lohnt sich also, da nochmal reinzugucken, wenn ihr unsere beiden Nasen sehen wollt, wie wir denn die Weine von Melanie trinken. Das wären die extra Infos. Ansonsten freue ich mich über jedes Feedback, das ihr mir uns gebt. Schreibt doch mal ein paar Kommentare bei Instagram, liked den Podcast und teilt ihn mit Freunden. Es freut mich, wenn mehr Leute den Podcast hören. Umso mehr hören, umso besser kann ich auch auf die Jagd nach neuen Interviews gehen. Das ist also quasi Win-Win für euch und mich. Und da würde mich freuen, wenn mehr Leute den Podcast hören. Also empfehlt ihn doch gerne mal weiter auf den sozialen Medien. Würde mich freuen. Bis dahin, schönes Wochenende, wenn ihr den jetzt beim Erscheinen hört. Wenn nicht, dann einfach einen schönen Tag. Macht's gut.